CRI Panorama. Eine Welt. Visionen, Entwicklungen, Perspektiven.
Hallo liebe Freunde von Radio China International. Herzlich willkommen zum CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßt Sie Xiao Lan.
Mit CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
1940 wurde der 16-jährige Xie Zhufan mit ausgezeichneten Leistungen von der Yanjing-Universität aufgenommen, wo er Chemie studierte. Xie, der eigentlich Wissenschaftler werden wollte, hat wegen der Worte seiner Professorin sein Lebensziel geändert.
Miss Alice Boring, 第一学年末的时候，请我去吃饭，就跟我谈。
Frau Ellie Boring, Dekan des Vorbereitungskurses für das Medizinstudium und ebenfalls Dekan der Chemiefakultät, hat Ende des ersten Studienjahrgangs mich zum Essen eingeladen. Sie sprach vom großen Sinn des Medizinstudiums und wollte mich dazu überreden. Ich war von ihren Worten gerührt und sattelte im zweiten Studienjahr auf den Vorbereitungskurs für Medizin um.
Im Januar 1947 absolvierte Xie Zhufan sein Studium an der Medizinischen Fakultät der Peking-Universität und übte seitdem den Beruf als Internist in der Klinik der Peking-Universität aus. Dem staatlichen Appell, die Schulmedizin solle von der traditionellen chinesischen Medizin lernen, folgend nahm Xie Zhufan 1955 als einer der ersten Vertreter der Schulmediziner an einem Akupunkturkurs teil. Anfangs war Xie Zhufan jedoch skeptisch der Akupunktur gegenüber.
Wir waren misstrauisch, obwohl uns im Unterricht erzählt wurde, wie wirksam die Akupunktur sei. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie die Probleme durch eine kleine Nadel in der Haut gelöst werden können.
Nach dem Erlernen der Basistheorie der Akupunktur setzte Xie das gleich in die Praxis um. Sein erster Patient litt unter hohem Blutdruck.
Er ließ sich von mir mit Akupunktur behandeln. Ich dachte, der Patient hat schon einen erhöhten Blutdruck, wird der Blutdruck nicht durch den Reiz der Nadel weiter in die Höhe getrieben. So hatte ich große Hemmungen bei der Behandlung. Ich hatte während der Behandlung den Blutdruck des Patienten messen lassen. Nach der Behandlung blieb der Blutdruck genauso hoch wie zuvor. Glücklicherweise war er nicht weiter gestiegen. So ließ ich den Patienten nach Hause gehen und dachte, er würde wohl nie wiederkommen.
Schon am nächsten Tag kam der Patient jedoch wieder. Er berichtete über Erleichterungen am Kopf und ganzen Körper und ließ sich weiter von Xie Zhufan akupunktieren.
Der Blutdruck des Patienten war dank der Behandlung ständig gesunken. Nach gut einer Woche hatte er sich dann normalisiert. Dies beeindruckte mich sehr. Ich kam zu der Ansicht, dass die TCM eine großartige Schatzkammer ist, die ausgeschöpft werden soll.
Durch die Behandlungserfolge änderte sich Xies Haltung zur Akupunktur grundlegend. Er fing an, die TCM tiefgehend zu studieren. Während des China-Besuches des US-Präsidenten Richard Nixon 1972 erkrankte ein begleitender Reporter und wurde stationär mit Akupunktur behandelt. Nach seiner Rückkehr in die USA veröffentlichte er in der New York Times einen Artikel, in dem er über sein Erlebnis berichtete. Dieser Artikel weckte das Interesse vieler an der TCM. Beauftragt von der Medizinischen Hochschule Beijing reiste Xie Zhufan, der 5 Fremdsprachen beherrscht, 1981 nach San Francisco, um im Pacific Medical Center die lokalen Akupunktüre in der TCM-Basistheorie fortzubilden. Allerdings verlief seine USA-Reise nicht reibungslos.
Zur Hälfte meiner Vorlesung unterbrach mich der Direktor für klinische Pharmazie des Pacific Medical Centers. Er fragte mich, ob Statistiken für meine Erfolgsfälle vorhanden wären, wenn ich die TCM sogar teilweise erfolgreicher als die Schulmedizin halte.
Xie Zhufan geriet dadurch nicht in Panik. Aufgrund seines Schulmedizinstudiums hat er eine gewissenhafte Haltung entwickelt, die auf Statistiken basiert. Er holte die Diapositive, die er mitgebracht hatte, und erzählte weiter. Jedoch wurde er zum zweiten Mal unterbrochen.
Zur Hälfte meines Vortrags unterbrach er mich wieder und sprang auf das Podium. Er schüttelte mir die Hände und umarmte mich. Es gebe TCM-Ärzte, die so etwas verstehen, seufzte er vor Freude. Er hat sich mit mir angefreundet und lud mich in sein Labor ein.
Xie Zhufan führte die klinische Forschung der Schulmedizin in die TCM ein. Dadurch wurde auch die skeptische Haltung vieler Amerikaner gegenüber der TCM geändert. Für seine Verdienste zur Verbreitung der TCM und zur Verbindung der Schulmedizin mit der TCM verlieh ihm die Bildungsbehörde Kaliforniens eine Auszeichnung. Xie Zhufan hat sich entschlossen, ein Botschafter zur Verbreitung der TCM in der ganzen Welt zu werden. So hat er begonnen, Fachwörter und Begriffe der TCM ins Englische zu übersetzen. Er hat mehrere Wörterbücher und Monographien über die TCM veröffentlicht, darunter das chinesisch-englische Wörterbuch für chinesische Medizin und Arznei und die innere Medizin der TCM.
Publication of this document is really a great pioneering undertaking, a milestone in the promotion of.
Um die TCM besser populär zu machen, trat Xie Zhufan mehreren internationalen Organisationen bei. Er war 11-mal als kurzzeitiger Berater der WHO für traditionelle Medizin tätig. Xie Fang, der Sohn von Xie Zhufan, hat im Ausland studiert und hilft seinem Vater bei der TCM-Übersetzung, die er für eine sinnvolle Arbeit hält.
Chao chao, chao chao, chao chao.
Mit der jährlichen Ausgabe von mehr als 40.000 Kinderbüchern steht China weltweit auf dem ersten Platz. Seit 2002 hat der Umsatz von Kinderbüchern in China jährlich ein über 10-prozentiges Wachstum verzeichnet. Im Vergleich zu anderen Büchern wächst der Kinderbuchmarkt am schnellsten. Aufgrund der besonderen Eigenheiten von Kinderbüchern sind diese die einzigen gedruckten Bücher, die mit elektronischen Büchern wetteifern können. Im Prozess der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung und dank der Zweikindpolitik rechnen Experten mit einem weiteren Zuwachs von Kinderbüchern in den kommenden Jahren. Yang Hongying schrieb 2003 die Kinderbuchserie »Der Lausebengel Ma Xiaotiao«. Die Herausgabe dieser Serie sei ein Wendepunkt in der Geschichte chinesischer Kinderbücher, meinte Chen Miaomiao, Professorin an der Pädagogischen Universität Beijing. Mit einem Umsatz von über 40 Millionen Bänden hat sich die Serie 10 Jahre lang gut verkaufen lassen. Dies zeigt, wie hoch der Umsatz von Kinderbüchern sein kann und Kinder wichtige Konsumenten auf dem chinesischen Büchermarkt sind. Laut Frau Professor Chen haben sich die Bilderbücher in China parallel mit der Entwicklung der wichtigen Online-Handelsplattformen Dangdang und Jingdong entwickelt. Dank E-Commerce haben chinesische Bilderbücher schnell ihre Zielgruppe gefunden. Angesichts der großen Nachfrage steigen zahlreiche Verlage in den Bereich Kinderbücher ein, um einen bestimmten Marktanteil an sich zu reißen. Beispielsweise publizieren über 520 der 581 Verlage in China Kinderbücher. Auch viele Verleger und Schriftsteller satteln aus diesem Grund auf Kinderbücher um. Trotz der erfreulichen Entwicklungstendenz beeinträchtigen Probleme wie eine starke Abhängigkeit vom Import ausländischer Kinderbücher und der Mangel an chinesischen Kinderbüchern die qualitative Entwicklung dieser Branche. Dabei stellt der Mangel an chinesischen Kinderbüchern schon seit langem ein großes Problem dar. Mittlerweile nehmen ausländische Kinderbücher auf dem chinesischen Büchermarkt eine dominierende Stellung ein. Während viele Autoren ausländischer Bilderbücher, Kunstdesign oder Spielzeugbau studiert haben, sind die Verfasser chinesischer Bilderbücher ursprünglich Schriftsteller für Kinderliteratur. Für Kinderbuchautoren reichen die Kenntnisse über Kinderliteratur allein natürlich nicht aus. Experten schlagen vor, aus Fachkräften der Kreativindustrie Kinderbuchautoren zu machen. Aber wie genau das funktioniert, weiß niemand genau. Daher ist der Weg zur Professionalität chinesischer Kinderbücher noch weit.
Thank you. 到医院去，消失在人海。后来终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不再。栀子花白花瓣落在我蓝色百褶裙上，卷芬芳。那个永恒的夜晚，十七岁仲夏，你吻我的那个夜晚，让我往后的时光，每当有感叹，总想起当天的星光。那时候的爱情，为什么就能那样简单？而又是为什么人年少时，一定要让深爱的人受伤？在这相思的深夜里，是否一样也在紧紧追悔感伤？如果当时我们能不那么倔强，现在也不那么遗憾，你都如何回忆我？带着笑或是很沉默，这些年来有没有人能让你不寂寞？后来我总算学会了如何去爱，可惜你到医院去，消失在人海。后来终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不再。
Jiangnan-Gongyuan oder auch die Jiangnan-Prüfungshalle war das größte Prüfungszentrum für die chinesische Beamtenprüfung. Es wurde 1168 errichtet und bot auf 300.000 Quadratmetern Platz für Pflinger. Bis zu 20.644 Studierende könnten gleichzeitig an der Prüfung teilnehmen. Diese Prüfungshalle dient nun als Museum der chinesischen Beamtenprüfung und dokumentiert die Bildungsgeschichte in China. Die chinesische Beamtenprüfung wurde in der Sui-Dynastie 605 angeführt und für mehr als 1300 Jahre praktiziert. Die Prüfung ist ein wichtiger Bestandteil der Forschung der chinesischen Bildungsgeschichte. Die Prüfung besteht aus Tests und Wettbewerben und bildet die Kandidaten für den öffentlichen Dienst aus. Der Prozess und Grad der Disziplin wanderte sich mit den Dynastien. Unverändert blieb jedoch, dass allen Klassen und Schichten Zugang genossen haben. Allen Klassen wurden durch die Prüfung die Chance geboten, sozial aufzusteigen und das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Dadurch wurde das Interesse fürs Studium geweckt und Respekt vor dem Intellekt gefördert. Die Museumdirektorin der Jiangnan-Prüfungshalle und Experten für die Beamtenprüfung Feng Jiahong erklärte beim Interview:
Durch sie bekamen die unteren Klassen erstmals die Chance auf einen gesellschaftlichen Aufstieg. Durch die Ausbreitung dieser regulatorischen Praxis im Kaiserreich konnten die Klassengrenzen teilweise aufgeweicht werden. Dadurch erhielt das Kaiserreich eine gewisse demokratische Prägung.
Die Idee hinter diesem System ist der faire Wettbewerb. Kluge Köpfe konnten durch die Prüfung ihre Träume verwirklichen. Feng betonte, dieses Prüfungssystem sei von großer Bedeutung für die Kultivierung der ganzen Welt.
Das chinesische Prüfungssystem hat nicht nur Chinas Bildungssystem, sondern auch die Bildungssysteme vieler anderer Länder beeinflusst. Bereits in der Tang-Dynastie sind ausländische Gelehrte nach China gekommen, um an der Prüfung teilzunehmen. Dieses Prüfungssystem hat nicht nur Chinas Bildungssystem, sondern auch die Bildungssysteme der Länder in Ost- und Südostasien beeinflusst. Auch der öffentliche Dienst Großbritanniens, Frankreichs und der USA habe wichtige Impulse durch die chinesische Beamtenprüfung erhalten.
Jedoch war das System nicht perfekt. Einen wichtigen Bestandteil der Prüfung stellten Aufsätze zu den Themengebieten der klassischen chinesischen Bücher dar. Sie drehen sich um historische, politische und gesellschaftliche Probleme. Zu Beginn waren diese Inhalte noch aktuell und aus der Gesellschaft gegriffen. Über die Hunderten von Jahren blieben die Inhalte jedoch unverändert. Unter ausländischem Druck der Modernisierung wurde das Examen 1905 schließlich abgeschafft. Feng gibt zu, dieses Prüfungssystem sei Ausdruck der Zeit des Feudalismus gewesen.
Die Form der Prüfung ist gut, aber der Inhalt ist unentwickelt. Besonders nach der Ming-Dynastie. Form und Inhalt sind stark geblieben. Die Kreativität der Gelehrten in China wurde eingedämmt. Die Weiterentwicklung und Modernisierung der Gesellschaft wurden verhindert.
人总要学着自己长大，走吧走吧，人生难免经历苦痛挣扎，走吧走吧，为自己的心找一个家，也曾伤心流泪，也曾黯然心碎，这是爱的代价。
Herstellung von handgezogenen Rindfleischnudeln aus Lanzhou besteht aus 5 Schritten. Zunächst müssen die Zutaten ausgewählt werden, anschließend werden sie vermengt. Der Nudelteig wird geknetet und gedehnt. Zum Schluss werden die Nudeln gezogen. Yang Xiaolin ist Leiter der in Lanzhou ansässigen islamischen Restaurantkette Amber. Er erklärt, die richtige Auswahl der Zutaten und das Kneten des Teigs seien sehr wichtig.
Das Getreide muss gut dehnbar sein und der Nudelteig muss glatt aussehen und sich weich anfühlen. Der Fermenterteig muss 5 bis 15 Minuten ziehen. Danach wird er geknetet. Durch das Kneten werden die Nudeln besonders geschmeidig und erhalten eine gute Textur.
Die Rindfleischnudeln aus Lanzhou sind auch als klare Nudelsuppe mit Rindfleisch bekannt.Die Suppe spielt eine wichtige Rolle für den Geschmack, Yang Xiaolin erklärt.
都是很严格、很认真、很严肃的一个事情。
Wir nehmen das Kochen der Suppe sehr ernst. Wir nutzen Fleisch vom Ochsen aus Nordwestchina, das in große Stücke geschnitten wird. Die Stücke werden zuerst für 45 Minuten im Wasser eingeweicht und dann mit der Rinderknochen und zähen Hühnchenfleisch gemeinsam gekocht. Das dauert etwa 3 bis 4 Stunden. Wenn sie fertig ist, haben wir eine Suppe, die so klar ist wie verwässerter Orangensaft.
Ein Fluss, eine Schüssel Nudeln und ein Buch. So lässt sich das Leben eines Lanzhouers zusammenfassen. Die Einwohner Lanzhous sehen die schöne Szenerie des gelben Flusses, halten dabei eine Schüssel wohlschmeckender Nudeln in den Händen und blättern durch das bekannte Magazin Readers. In diesem Moment findet das schnelle städtische Leben seine Ruhe. Der Marketingmanager der Nudelrestaurantkette Aiwei sagt:
Wir haben einen Kunden aus Shanghai, der früher in Lanzhou beim Militär war. Er hat jetzt eine große Firma in Shanghai. Er fliegt morgens mit dem Flugzeug nach Lanzhou, um Nudeln zu essen und den gelben Fluss zu sehen. Nachmittags fliegt er dann zurück.
Amber-Rindfleisch-Nudeln wurde im Jahr 2010 gegründet und besitzt einen guten Ruf in Lanzhou. Es ist eines der beliebtesten Restaurants für Rindfleisch-Nudeln. In Lanzhou bieten über 1300 Restaurants die begehrte Spezialität an. Sie alle stehen der gleichen Herausforderung gegenüber. Wie können Sie sich gegen die starke Konkurrenz durchsetzen? Huo Dong leitet das operative Geschäft und glaubt, der Aufschwung von seiner Firma sei der Spezialisierung und Standardisierung zu verdanken.
Verschiedene Posten sind für unterschiedliche Arbeiten zuständig. Die Suppe wird nach einem standardisierten Rezept der Firma hergestellt. Wir haben auch eine spezialisierte Ausbildungsschule und nehmen Schüler auf, die das Unternehmen braucht.
Wie Aiwei vorstellt, standen der Betrieb und die Verwaltung des Unternehmens in engem Zusammenhang mit der islamischen Kultur.
Qingzhen, also der Islam, steht im Mittelpunkt unseres Betriebs. Qing bedeutet rein und umweltfreundlich. Zhen bedeutet Aufrichtigkeit. In der modernen Zeit sorgt sich jeder um die Sicherheit seines Essens. Wir wählen die richtigen Zutaten aus. Ich kann sie meiner Familie geben und auch den Kunden.
5 Jahre nach der Gründung umfasst Amber heute 19 Filialen im ganzen Land. Das Ziel für die Zukunft ist, die Rindfleischnudeln auf der ganzen Welt zu verbreiten, Huo Dong sagt.
Wir fördern die islamische Esskultur und möchten das islamische Essen auf der ganzen Welt verbreiten. So können mehr Leute die Vorteile von islamischem Essen kennenlernen. Wir werden auch in Zukunft weiterhin nach dem Standard von Qingzhen produzieren.
去想该不该回头。
Zur Zeit der nördlichen Song-Dynastie von 960 bis 1127 war Kaifeng die größte Stadt der Welt. Viele bekannte chinesische Persönlichkeiten wie der Politiker und Richter Bao Zheng, der für seine Unbestechlichkeit bekannt war, der Politiker und Dichter Ouyang Xiu, der Politiker und Schriftsteller Fan Zhongyan und der Politiker und Dichter Su Shi lebten und arbeiteten in Kaifeng. Doch diese Zeiten sind lange vorbei und Kaifeng verfiel im Laufe der Jahrhunderte. Professor Zhang Yizhong vom Architekturinstitut der Henan-Universität erklärt zur aktuellen Situation der Stadt.
Seit dem Beginn der Reform und Öffnung haben wir stets über die Entwicklungsrichtung von Kaifeng nachgedacht. Kaifeng ist eine bekannte historische Kulturstadt. Wir haben überlegt, wie man mit der Kulturmarke Kaifeng in der modernen Gesellschaft wirtschaftliche und gesellschaftliche Effizienz erreichen kann. Architektonisch sollte eine Stadt ihren eigenen Stil haben. Xi'an hat den Stil der Han- und Tang-Dynastie. Beijing folgt dem Stil der Ming- und Qing-Dynastie. Kaifeng der Song-Dynastie war die Wurzel unserer Kultur. Deshalb sollte sie den Song-Stil verkörpern.
Professor Zhang zufolge ist die Altstadt von Kaifeng im Stil der Song-Dynastie als Kulturpark wiederaufgebaut worden. Besonders beim Gebäude des Regierungssitzes von Kaifeng hätten sie sich beim erneuten Aufbau genau an das Ying Zao Fa Shi, ein Buch des berühmten Architekten Li Jie aus der nördlichen Song-Dynastie, gehalten.
Die Gebäude wurden auf drei Achsen gebaut, auf einer mittleren, östlichen und westlichen Achse. Der gesamte Park besitzt eine Fläche von 3,33 Hektar. Die Architektur zeigt das höchste Niveau der Bautechnik und Kunst Chinas in der Tang- und Song-Dynastie.
Gleichzeitig seien aber auch Innovationen bei der Weiterentwicklung der Kultur zum Einsatz gekommen, besonders bei der Architektur.
Die Gebäude vom Regierungssitz sind nicht mehr nur aus Holz. Wir haben auch Beton benutzt. Wir können uns bei der Erhaltung nicht nur an die genaue Art der alten Zeit halten. Angesichts eines neuen gesellschaftlichen Hintergrunds müssen wir uns mit der Unterstützung von neuen Technologien und gemäß den neuen Ansprüchen für eine innovative Weiterentwicklung einsetzen. Das ist ein Weg der Entwicklung und das wird den Leuten auch immer stärker bewusst. Der Staat legt immer größeren Wert auf den Wiederaufschwung der Kultur. Das trägt auch zu Untersuchungen und Forschungen zur Frage der Wiederbelebung der traditionellen Kultur in der Gegenwart bei.
Professor Zhang sagt, Architektur sei ein Träger der Kultur. Dass man durch Architektur die Kultur erleben und das Leben genießen könne, habe sich in allen den Jahrhunderten nicht geändert.
Unsere Anforderungen und unser Lebensstil unterscheiden sich stark von denen der Song-Dynastie. Aber die Sehnsucht der Leute nach einem angenehmen und schönen Leben hat sich nicht geändert. In der Song-Dynastie war es so, in der Gegenwart ist es immer noch so. Diese Sehnsucht bleibt, sie wird nur auf unterschiedlicher Weise deutlich. Wir hoffen, den geschmackvollen Lebensstil der nördlichen Song-Dynastie durch die Architektur wieder zu spiegeln, sodass die Menschen dieses Leben auch heutzutage genießen können.
Damit sind wir leider schon am Ende unseres heutigen Panoramas angelangt. Xiaolan bedankt sich fürs Zuhören. Machen Sie es gut, tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.